Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Haut Couture. Ich bin ich und das ist gut so. Ich bin Anne und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Raoul Krauthausen. Raoul ist Inklusionsaktivist, Autor zweier Spiegel-Bestseller und einer der wichtigsten Stimmen für Barrierefreiheit in Deutschland. Seit über 20 Jahren kämpft er für eine Gesellschaft, in der jeder Mensch selbstverständlich dazugehört. Er ist Gründer der Sozialhelden, hat die Wheel Map entwickelt, eine weltweite Karte barrierefreier Orte, und wurde für seine Arbeit unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Aber was mich heute am allermeisten interessiert, ist ein Zitat von ihm, das mein Denken komplett auf den Kopf gestellt hat. Auch nicht behinderte Menschen haben ein Recht darauf, mit behinderten Menschen zusammenzuleben. Wir sprechen heute darüber, warum unsere Sprache Menschen ausgrenzt, ohne dass wir es merken, warum Inklusion kein Wellnessprogramm für Behinderte ist und wie wir alle von einer barrierefreien Welt profitieren. Herzlich willkommen, Raoul. So schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Hallo.
Raoul, wenn Menschen über dich sprechen, sagen sie oft, der ist an den Rollstuhl gefesselt. Wie fühlt sich das für dich an und was würdest du dir stattdessen wünschen?
Wenn man das in meiner Gegenwart sagt, dann spreche ich das sofort an und sage dann, ich bin jetzt nicht gefesselt. Ich sitze freiwillig da drin, weil ohne Rollstuhl wäre ich ja quasi gefesselt. Der Rollstuhl bedeutet mir Freiheit, Unabhängigkeit, Selbstbestimmung. Und ich kenne niemanden, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist oder die das als Fesselung oder Bürde bezeichnet. Oft sind andere Dinge Bürden, Treppen, Stufen, fehlende Aufzüge, fehlende Rampen und so weiter. Und wenn ich es nicht mitbekomme, also wenn Dritte über mich reden, andere über mich reden, mit Dritten, dann kriege ich das ja nicht mit.
Ja,
und
das stimmt.
Deswegen, mich fasst das nicht so persönlich an, ehrlich gesagt. Dafür habe ich schon zu lange in dem Bereich engagiert. Ich weiß, dass die meisten Menschen das nicht böse meinen. Mhm. Und das ist halt so ein Umgangssprache, wie man das halt lange gesagt hat. Aber ich finde es eben auch wichtig zu reflektieren, was sagt man da eigentlich? Mhm. Ist das wirklich das, was man sagen will? Meint man das auch so, wie man das gesagt hat? Und die meisten Menschen, wenn ich sie darauf anspreche, die verstehen das dann, haben sich oft gar nicht darüber Gedanken gemacht. Und ich denke, man sollte sie erst dann in die Verantwortung nehmen, wenn sie es ein zweites Mal gebrauchen. Beim ersten Mal kann man ja noch lernen.
Das stimmt. Und damit kommen wir zum ganz, ganz wichtigen Punkt. Du hast gesagt, weil man Sachen halt immer so gemacht hat und immer so gewohnt ist, zu benutzen. Bei leitmedien.de klärst du zum Beispiel auch über problematische Sprache auf. Welche Begriffe hörst du denn täglich, die Menschen mit Behinderungen verletzen, ohne dass es böse gemeint ist?
Also ich finde es schon auffällig, wie oft Sätze gesagt werden, trotz der Behinderung macht jemand etwas. Dabei machen die meisten Menschen mit Behinderung etwas mit ihrer Behinderung. Also auch da ist Sprache tatsächlich mächtig, weil trotz der Behinderung einkaufen zu gehen, ist für mich jetzt keine Heldentat. Aber mit Behinderung einkaufen zu gehen, ist einfach das Normale. Und ich glaube, mit diesem kleinen Wort trotz oder mit machen wir auch den Unterschied, ob wir auf Augenhöhe sind oder ob wir Menschen mit Behinderung unnötigerweise aufs Podest heben und sie bewundern für alltägliche Tätigkeiten. Also natürlich kann man sagen, trotz der Behinderung hat er oder sie ohne Arme und Beine den Mount Everest erklommen. Okay, sind aber die wenigsten, die das tun.
Ja.
Und die meisten Dinge, die wir tun, egal ob behindert oder nicht, sind ja Alltagsdinge. Und ich fahre nicht trotz der Behinderung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern eben mit der Behinderung. Und ich gehe auch nicht trotz der Behinderung arbeiten, sondern mit ihr. Und das war für mich auch ein Gamechanger, als ich das zum ersten Mal für mich gehört und wahrgenommen und verstanden habe. Ich glaube, ich habe selber auch viele Dinge anders gesehen, früher nicht so viel reflektiert wie jetzt. Und einen anderen Satz, den ich sehr interessant finde, ist, wie nicht behinderte Menschen große Probleme zu haben scheinen, das Wort Behinderung zu sagen.
Also, sprichst du ein?
Die sagen dann immer Handicap, anders begabt, herausgefordert, beeinträchtigt, was auch immer.
Ich bekenne mich schuldig, lieber Raoul, weil ich habe Auch ich habe das gesagt und ich erinnere mich noch, da hatte ich die liebe Sabina von Fragments of Living. Sabrina Lorenz,
ja genau.
So Lorenz, genau. Die ist ja auch Ableismus-Aktivistin und die hatte ich in meinem Podcast und habe mich darauf vorbereitet und sowas und wollte dann was Nettes sagen und habe gesagt so, ja, Menschen mit Handicaps. Und da ist sie, also das war abgegangen wie Schmitzkatze, sage ich mal so. Wir haben dann eine sehr lebhafte Diskussion gehabt, weil da fiel es mir das allererste Mal auf. Ich dachte, ich tue ihr was Gutes, indem ich das sage, weil für mich das Wort behindert negativ konnotiert ist. Und wir haben eine wunderbare Diskussion. Also du kannst es gerne nachhören sozusagen, das Interview mit Sabrina. Diskussion darum geführt, das behindert eben nicht. Es ist eine Eigenschaft, aber das ist sozusagen eine Sachinformation, sagt man das. Es ist ein Adjektiv, aber es ist weder positiv noch negativ kommentiert. Es ist einfach so eine Eigenschaft wie die Farbe Grün.
Ja, genau. Und man kann die Frage stellen, wo kommt denn diese negative, also die Angst vor dem Negativen her? Wo kommt das her? Und oft wird mir dann erzählt, naja, auf dem Schulhof wird das Wort behindert als Schimpfwort gebraucht. Ist das behindert? Bist du behindert? Was auch immer. Und wenn wir ehrlich sind, das haben wir doch über Schwule auch gesagt. Ja, bist du schwul? Das ist doch schwul. Und das hat ja nicht dazu geführt, dass schwule Männer das Wort schwul meiden. Sondern sie haben das zurückerobert oder angeeignet oder einfach gesagt, so, das ist einfach kein Schimpfwort. Wir nennen uns weiterhin schwul. Und so ähnlich ist es beim Thema behindert auch. Behinderung ist kein Schimpfwort, sondern das ist einfach eine Tatsachenbeschreibung. Wie eine Haarfarbe oder so. Und wenn man das noch weiter denken würde, also zu sagen, ist jemand behindert oder wird jemand behindert, das auch noch verschiedene Perspektiven haben kann. Also ist die Behinderung eine Eigenschaft, die am Menschen hängt, oder ist die Behinderung etwas, das auch durch die Umwelt erzeugt wird, zum Beispiel durch fehlende Aufzüge oder so.
Fehlende Barrierefreiheit,
genau. Und das Zusammenspiel aus behindert sein und behindert werden ist die eigentliche Behinderung erst. Und das ist, wenn wir jetzt beide diesen Podcast aufnehmen, wir sind beide hörend, wir sitzen beide auf unseren Stühlen, jetzt liegt gerade gar keine Behinderung vor.
Es stimmt, ja, genau.
Wenn wir jetzt gehörlos wären oder ich keinen Rollstuhl hätte oder keine Ahnung, das Studio nicht barrierefrei wäre.
Ja, oder zum Beispiel, wenn du an Beatmung angeschlossen wärst, wäre es mit dem Sprechen auch durchaus, wärst du im Sprechen sehr eingeschränkt.
Wobei ich auch da denke, warum hören wir eigentlich so wenig Menschen, die auf Beatmung angewiesen sind, in Podcasts? Die haben ja auch ein Anrecht auf gehört werden. Und warum tun wir immer nur den hörenden Menschen den Gefallen, dass etwas angenehm klingt? Wen schließen wir denn aus? Ich kann mich erinnern, kurz eine Anekdote. Wir betreiben ja auch einen Podcast für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und da gibt es, am Anfang gab es eine Diskussion darüber, welche Stimmen wir zu Wort kommen lassen. Und wir haben gesagt, na, jede Stimme. Also jede Stimme, die wir interessant finden. Und wenn die Person schwer verständlich ist, dann hat trotzdem der Hörer das Recht, sie zu hören. Und wie man sie dann transportiert, ob man das zusammenfasst oder ob man das voiced, das kann man ja dann auch redaktionell entscheiden. Aber es darf nicht dazu führen, dass man, weil die Stimme komisch klingt, diese Person gar nicht erst zu hören ist. Weil eben auch nicht behinderte Menschen ein Recht darauf haben, andere Perspektiven mitzubekommen und nicht immer nur die gleichen. Und nochmal kurz zum Thema behindert als Wort. Wenn ich mit Jugendlichen, die eben auf Schulhöfen mehr Zeit verbringen als ich, über das Thema rede, und ich höre, wie ein Jugendlicher zum anderen sagt, bist du behindert? Und das habe ich beim Radio gelernt. Ich habe früher bei Radio Fritz gearbeitet, das ist ein Jugendsender. Und da haben wir gelernt, oder da habe ich verstanden, Jugendsprache auch was Wichtiges ist. Es ist wichtig, dass Jugendliche eine eigene Sprache haben, die sich abgrenzt von denen der Boomer, der Erwachsenen, ja, der Alten. Und da ist blöderweise das Wort behindert irgendwie ein Schimpfwort geworden. Und ich bin aber nicht in der Position, Jugendlichen zu sagen, das darfst du nicht sagen.
Ja, ja, genau.
Sondern ich kann sie lediglich darüber aufklären, dass es Situationen geben kann, wo sie das Wort gebrauchen, mit dem sie mehr verletzen, als sie eigentlich vorhatten. Also wenn du deine Kumpels auf dem Schulhof dissen willst, dann mach das, so ist mir scheißegal. Aber wenn du dabei mehr Schaden anrichtest, als du eigentlich vorhattest, dann übernimmst du dafür eben die Verantwortung. Und ich werde es dir nicht verbieten. Aber jetzt hast du dieses magische Wissen. Jetzt kannst du damit verantwortungsvoll umgehen. Und ich werde das auch nie wieder sagen. Und wenn du mich fragst, ob ich behindert bin, dann werde ich ja sagen. Aber dann ist halt auch, bist du halt auch entwaffnet.
Das finde ich, da sprichst du was ganz, ganz Wichtiges an. Wie häufig sprechen wir einfach gedankenlos einfach Sachen aus oder machen uns überhaupt gar keine Gedanken, was wir sagen. Keine Ahnung. Ich meine, ich bin auch durch Mobbing gegangen während meiner Schulzeit und wurde ausgegrenzt und durfte mir sehr verletzende Sachen anhören. Und ich weiß es nicht, ob man sagen kann, ja, diese Reibereien und keine Ahnung, das Mobbing gehört dazu irgendwie, oder es ist, vielleicht ist es sogar jetzt noch schlimmer, ich habe keine Ahnung. Ich würde es mir wünschen, dass es eben nicht so ist, sondern dass auch in der Schule ein wertschätzender Umgang miteinander gelehrt werden würde. Und was Wort, also ich würde es mir wünschen wirklich, dass in der Schule bereits gelehrt werden würde, was Worte bei dem anderen auslösen, wirklich an Emotionen. Und da spreche ich zum Beispiel auch über so Worte wie Makel und ich habe ja eine Pigmentierung. Ich sage jetzt Pigmentierung, ich sage nicht mehr Gendefekt oder Pigmentstörung. Das sind alles Worte, die also ich fühle mich nicht gestört und ich fühle mich nicht defekt. So. Und da finde ich, dass Worte einfach so wahnsinnig kraftvoll sind.
Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, das ist eine sehr individuelle Geschichte. Also weil es gibt ja Menschen, die eine Erkrankung oder Behinderung haben, die Schmerzen bereitet.
Ja. Ja.
Ne? Und da jetzt zu sagen, naja, das ist aber irgendwie auch was Positives. Ich möchte nicht, dass Menschen gezwungen werden, alles immer positiv zu sehen, sondern es gibt auch berechtigtes Leid.
Mhm.
Das Leid sollte aber von der Person selber beschrieben werden und nicht von außen angedichtet oder interpretiert.
Das stimmt.
Und ich habe auch positive Beispiele von Schulhöfen, also Schulhof als Metapher jetzt für junge Menschen, mit denen man spricht.
Ja.
Und ich kann mich erinnern, ich habe mal ein Pronomen falsch benutzt, als ich über ein anderes Kind sprach. Und dann hat mich ein Kind korrigiert und hat gesagt, Raul, Kim hat kein Pronomen. Und dann denke ich so, ja krass, also dass mir ein 7-jähriges Kind, erstmal, dass ein 7-jähriges Kind weiß, was ein Pronomen ist, hätte ich mit 7 nicht gewusst, ja. Aber dass ein 7-jähriges Kind einfach damit aufwächst, dass es eben auch
das etwas stimmt,
zwischen
das
der und die gibt. Das finde ich auch toll. Ne? Und wenn ich Kinder treffe, die mich schon eine Weile kennen, die haben dann auch keine Fragen mehr zum Thema Behinderung oder die wollen dann mal mitfahren oder fragen, ob ich auch ein Eis essen möchte und so.
Mhm.
Und das sind dann aber keine defizitorientierten Fragen, sondern eher auf der Suche nach Abenteuer, nach Freude, nach Spaß. Mhm. Und das geht natürlich auch mit Behinderung.
Ja, ja. Und da glaube ich auch, dass Kinder generell wahnsinnig offen sind. Das erlebe ich immer, wenn ich bin ja auch im Vorstand vom Nevus-Netzwerk Deutschland und das ist ein Verein, der sich halt für Menschen mit der Pigmentierung CMN einsetzt. Und da erlebe ich es auch immer wieder, dass die Eltern dann sagen, so ja, andere Kinder haben überhaupt gar kein Problem. Also wenn sozusagen ihr Kind mit CMN auf dem Spielplatz ein anderes Kind, was kein CMN hat, die spielen und dann, was hast du denn da? Ja, das ist mein Muttermal, damit bin ich geboren. Fertig, komm, lass uns Sandburgen bauen.
Genau.
Das war's. Und diese Bewertung, wie etwas ist, zum Beispiel, ob das Wort behindert jetzt positiv oder negativ konnotiert ist, das kommt dann halt alles erst viel später. Und das kommt sozusagen, ich muss es leider sagen, irgendwie auch ganz häufig von den Erwachsenen, die es dann.
Von den Eltern.
Ja, also, genau. Von den Eltern, die es dann sozusagen so ihren Kindern beibringen oder vorleben.
Genau, und Kinder spiegeln natürlich alles, was ihre Eltern oder Erwachsene um sie herum machen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, also das passiert mir ja mehrfach am Tag, ich fahre durch die Stadt und dann höre ich im Hintergrund irgendwie ein Kind fragen, Mama, was hat der? Oder Papa, warum sitzt der im Rollstuhl? Oder guck mal, ein Babymann. Oder sind ja alles irgendwie erstmal so Kindesperspektiven,
genau,
die ja auch legitim sind. Ne? Also guck mal, ein Babymann ist tatsächlich eine witzige Beschreibung für einen kleinen Menschen mit Bart. So. Ja. Das nehme ich dem Kind nicht übel. Nee. Viel faszinierender finde ich dann die Reaktion der Eltern. Und wenn die dann ihr Kind dafür bestrafen, dass es neugierig ist, oder ihrem Kind irgendwelche Lügengeschichten erzählen, sowas wie, der ist halt krank oder der hat Schmerzen, finde ich tatsächlich problematisch, weil dann lernen ich Kinder auch, ja, nur das Negative.
Naja.
Es ist aber auch problematisch zu sagen, ich weiß nicht, warum er oder sie im Rollstuhl sitzt, und wenn du möchtest, können wir fragen. Weil ich möchte auch nicht die ganze Zeit gefragt werden von random Bitte. Dann wäre ich ja den ganzen Tag beschäftigt. Aber ich denke, ein guter Ansatz wäre, jetzt mal als Ratschlag für Eltern, zu sagen, ich weiß nicht, warum er oder sie im Rollstuhl sitzt. Es steht uns auch nicht zu, das zu fragen oder zu wissen. Du willst ja vielleicht auch nicht immer alles sofort erzählen, wenn man noch nicht mal nach deinem Namen gefragt hat.
Mhm.
Wenn es dich aber nachher noch interessiert, dann können wir mal im Internet nachschauen, was Gründe sind, warum man im Rollstuhl sitzen kann oder im Kinderbuch oder was auch immer. Ne? Aber die Diagnose, und das finde ich auch so interessant, ich war gestern in einem Podcast, ich bin in sehr vielen Podcasts im Moment, wo es auch oft um Betroffenenperspektiven ging. Ne? Also gestern war ein Podcast von Eltern behinderter Kinder. Und da war so die Frage, was können Eltern tun, um ihr behindertes Kind zu stärken? Und ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, dass wir Kindern beibringen, dass sie Kinder sind und nicht Diagnosen. Weil es bricht mir wirklich das Herz, wenn Dreijährige mir ungefragt ihre Diagnose erzählen. Und auch du hast mir ungefragt deine Diagnose erzählt. Man liest es auch in deinen Newslettern und so. Und ich finde es auch okay, das zu wissen. Aber du schuldest sie mir nicht.
Mm.
Das finde ich halt so wichtig. Und ich bin dankbar dafür, dass du zum Beispiel in der Anmoderation meine Behinderung gar nicht erwähnt hast.
Mm-hmm.
Es reicht zu sehen, dass jemand im Rollstuhl sitzt oder dass deine Haut anders aussieht als die meisten heute, die ich kenne.
Mm-hmm.
Aber es steht mir einfach nicht zu, dich zu fragen. Und das zu wissen, ungefragt.
Das stimmt, ja, das stimmt. Und das ist durchaus auch etwas, was ich bei den Eltern halt aus unserem Verein halt auch immer sehe. Da dreht sich ganz, ganz viel halt um die Pigmentierung und um Ängste, die aus Unwissenheit herrühren und ganz viele medizinische Infos hin und her. Und wie häufig vergessen wir, dass wir noch so viel mehr sind als unsere Behinderung oder unsere Pigmentierung. Wir sind Künstler, wir sind Maler, wir sind Sportler, wir sind, keine Ahnung, wir machen gerne Spaß, wir lachen gerne, wir singen gerne, was auch immer.
Es gibt keine Models,
ja,
die das als Alleinstellungsmerkmal einsetzen. Also, was ich halt auch so wichtig finde, wenn es jetzt nicht medizinisch indiziert ist, also zu sagen, wenn es dein Leben verbessert, weil du dann weniger Schmerzen hast oder was auch immer, verstehe ich, dass man zum Arzt geht. Aber wenn es eigentlich darum geht, der Norm angepasst zu werden, also damit die Eltern nicht das Gefühl haben, mein Kind ist anders oder damit die Blicke weniger werden und so, was ja erstmal keine Schmerzen bedeutet oder nicht lebensverkürzend ist oder krank ist, dann, glaube ich, kann man das auch lassen. Und ich habe mit meinen Eltern oft Gespräche über dieses Thema geführt, erst als ich erwachsen war. Aber ich wurde als Kind sehr oft gefragt, ob ich nicht zur Krankengymnastik gehen will. Und ich habe mich immer schlecht gefühlt, wenn ich Nein gesagt habe.
Mhm.
Und habe dann irgendwann aber verstanden, warum wollen immer alle, dass ich Krankengymnastik mache? Nur weil ich behindert bin oder was? Also wenn es mir medizinisch danach besser geht, okay, vielleicht. Aber gerade geht es mir okay. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mein Rücken wehtut. Mir wurde mein Leben lang unterstellt, mein Rücken würde wehtun. Aber ich habe keine Rückenschmerzen.
Hm.
So keine Ahnung warum, aber ich habe sie halt nicht. Und dann gehe ich auch nicht zur Krankengymnastik, wenn ich es nicht habe.
Ja,
mir wurde dann irgendwann klar, dass es eigentlich darum geht, dass meine Eltern, die Erwachsenen um mich herum, eigentlich alles tun wollten, um mich so normal wie möglich zu machen. Aber es gibt keine Medizin, keine Operation, keine Krankengymnastik, die mich nicht behindert macht. Mhm. Das heißt, ich habe mich doch schon längst damit arrangiert und abgefunden. Ja, die Krankengymnastik, die ich machen kann, die wird einfach nichts verändern. Mhm. Außer vielleicht mich müde machen oder sportlich stärker. Aber jetzt nicht in einem Maßstab, wo ich keine Aufzüge mehr brauche oder so. Mhm. Und ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren erst mich mit einer paralympischen Sportlerin unterhalten über das Thema. Und dann sagte sie so völlig in einem Nebensatz, auch behinderte Menschen haben ein Recht darauf, Sportmuffel zu sein.
Sportmuffel zu sein, wie geil ist das denn?
Und das war für mich wirklich wie so eine Befreiung. Ja, also nur weil ich behindert bin, bin ich nicht in der Verantwortung, mehr Sport zu machen als andere. Und wir alle wissen, dass kein Alkohol trinken, nicht rauchen und Sport machen gesünder ist. Aber das heißt ja nicht, dass ich das da auch, dass ich vernünftig bin. Ja? Also es gibt ja auch die Freiheit, Alkohol zu trinken, zu rauchen, zu kiffen und keinen Sport zu machen und Netflix zu gucken und Chips zu essen. Also man soll einfach bei sich selbst erstmal anfangen, bevor man andere dazu bringt. Und ich will jeden, der gerne Sport macht, dabei unterstützen, das zu tun. Aber Sport ist für mich einfach, ich habe da keine Freude und ich habe es auch nie gelernt, damit Freude zu haben. Das Einzige, was ich gerne mache, ist Schwimmen. Aber das ist mit so viel Aufwand verbunden, dass ich es halt zu selten mache, außer im Urlaub, wenn das Hotel einen Pool hat.
Naja. Auch Behinderte haben ein Recht darauf, Sportmuffel zu sein. Den finde ich sehr, sehr geil.
Und dieser Perspektivwechsel, der wird viel zu selten gemacht.
Einfach, lass uns doch unser Leben so leben, wie wir es leben müssen. Also bevormunde uns nicht. Oder aber generell, ob du Behinderung hast oder nicht.
Ja.
Das ist diese generelle, ich will ja nur, dass es dir gut geht. Das haben meine Eltern ja auch versucht damals. Haben aber auch eher, wie du gesagt hast, sich selber natürlich, sie hatten ja auch Probleme damit, dass ich andauernd angestarrt wurde und haben natürlich damit auch dann ein bisschen sich selbst geschützt. Und auch das erlebe ich heute noch. Also nicht jetzt von meinen Eltern, sondern von den Eltern aus unserem Verein leider.
Ich bekomme oft Ärger, weil ich auch Eltern kritisiere, wenn sie doch das Beste für ihr Kind wollen. Und ich sie dann dafür kritisiere, dass sie Bücher darüber geschrieben haben oder Podcasts machen oder ihre Kinder mit Behinderung auf Instagram zur Schau stellen. Und ich verstehe, dass sie wirklich das Beste für ihr Kind wollen und so weiter. Aber es ist sehr oft auf den Rücken des Kindes ausgetragen. Und das Kind hatte einfach keine Gelegenheit, Nein zu sagen, auf Instagram zu erscheinen, auf TikTok, in Blogs, in Büchern erwähnt zu werden. Es hatte keine Gelegenheit, Nein zu sagen, wenn die Eltern schrieben, dass das Kind einen künstlichen Darmausgang hat. Das soll nicht negieren, dass Eltern nicht auch Rat brauchen und Unterstützung brauchen und vielleicht auch Austausch. Aber dann brauchen wir andere Formate, die vielleicht in geschützteren Räumen sind. Und es geht mich, wie gesagt, nichts an, ob dein Kind einen künstlichen Darmausgang hat oder nicht, wenn das Kind es mir nicht selber erzählt, weil es irgendwie wichtige Information ist für das Gespräch. Aber es geht mich einfach nichts an, wenn wir einfach nur ein Eis essen wollen.
Naja, das stimmt. Raul, du hast dein Zitat, das hast du vorhin schon gesagt, auch nicht behinderte Menschen haben ein Recht darauf, mit behinderten Menschen zusammenzuleben. Und das hat wirklich auch nochmal mein Denken komplett verändert. Magst du mal ein bisschen erzählen, so ungefähr, warum oder wie du darauf gekommen bist oder was daran so wertvoll ist?
Also es ist halt dieser Perspektivwechsel. Im Moment, wenn wir über Inklusion, Barrierefreiheit, Vielfalt und so reden, dann hat ja die sogenannte Mehrheitsgesellschaft immer eine Minderheit im Blick. Und denkt dann, ah, was sollen wir denn noch alles tun und wir müssen und so. Und die verlangen aber ganz schön viel, die sind doch immer wütend, was auch immer. Und das sind doch so wenige, sollen wir jetzt wirklich alles umstellen und so. Und dabei vergessen wir sehr häufig, dass behinderte Menschen oder überhaupt marginalisierte Gruppen andere Perspektiven auf die Gesellschaft mitbringen. Ja, also wenn wir einen Spielplatz gestalten, dann gestalten wir den in der Regel aus der Perspektive von Kindern und nicht aus der Perspektive von Erwachsenen. Und wenn wir, keine Ahnung, Toiletten gestalten für Frauen, dann sollten wir die auch aus der Perspektive von Frauen gestalten und nicht aus der Perspektive von Männern. Mhm. Und insgesamt im Zusammenspiel wird dann eben eine Gesellschaft, die tatsächlich besser wird. Und beim Thema Behinderung finde ich das deswegen so interessant, weil total viele Dinge, die wir im Alltag benutzen, sowohl in der Sprache als auch an Gegenständen, Dienstleistungen, was auch immer, wurden ursprünglich mal für behinderte Menschen entwickelt. Also Aufzüge zum Beispiel oder die Schallplatte sogar, war mal ursprünglich die Idee vom Erfinder der Schallplatte zu sagen, damit könnte man auch Literatur hörbar machen.
Wahnsinn, guck mal, ich hatte keine Ahnung.
Und das macht ja total Sinn.
Ja.
Oder das E-Book, damit könnte man Literatur die Schriftgröße verändern, wenn sie einmal digitalisiert wurde. Ich kann sie vorlesen lassen sogar. Sprachassistenten. Ja, jeder, also früher waren diese Geräte super teuer für behinderte Menschen und die waren super schlecht. Und jetzt hat jeder so eine Siri oder Alexa im Smartphone oder Google oder wie sie auch alle heißen oder auf dem Nachttisch stehen. Und diese Technologien haben oft ihren Ursprung in sogenannten Rehabilitationstechniken. Auch die elektrische Zahnbürste wurde nicht erfunden für deine Zähne, sondern sie wurde erfunden für Menschen mit Körperbehinderung, die motorisch nicht in der Lage waren, sich selbstständig die Zähne zu putzen. Und erst wenn die Dinge Mainstream werden, werden sie gut. Mhm. Dann werden sie nutzbar und auf einmal haben sie alle eine iPhone-App und hast sie nicht gesehen. Und das hatten sie halt vorher nie. Das heißt, ohne behinderte Menschen hätte es einfach länger gedauert. Mhm. Bis es diese Technologien gegeben hätte. Ich würde sogar sagen, der E-Scooter auf der Straße ist näher an einem elektrischen Rollstuhl als an einem Tesla. Und ja. Das Hörgerät, ja, heutzutage tragen wir alle AirPods. Mhm. Hörgeräte waren aber der Vorgänger.
Mhm, das stimmt.
Und da gibt es noch viele, viele weitere Beispiele. Und in Bezug auf Sprache finde ich es tatsächlich auch total interessant. Ich habe in meinem Buch Wer Inklusion will, findet einen Weg, wer sie nicht will, findet Ausreden, einen Aktivisten aus Kanada zitiert, Al Admansky, der selber ein Buch geschrieben hat, das heißt The Power of Disability. Mhm. Und der stellt die Frage, warum wir Behinderung immer als etwas Defizitäres sehen, dass es sein kann, aber nicht immer ist. Mhm. Es gibt nämlich auch Stärken, also Kräfte. Und eine Stärke ist zum Beispiel die Kraft der Kreativität. Mhm. Also wenn Menschen jeden Tag auf Barrieren stoßen, dann müssen sie ja auch jeden Tag Lösungen finden.
Das stimmt.
Und das trainiert. Jeder Mensch würde das lernen mit der Zeit. Man entwickelt auch Strategien, man entwickelt Resilienzen. Es haut einen nicht mehr so schnell etwas vom Hocker, wenn etwas schief läuft.
Das stimmt.
Wenn ich irgendwie verabrede, dann kalkuliere ich meistens ein, dass es sein könnte, dass der Aufzug kaputt ist und ich irgendwie einen Umweg fahren muss. Das heißt, ich bin fast immer zu früh, weil meistens ist der Aufzug nicht kaputt. Also ich habe diese Zeit aber schon eingeplant. Und das heißt, ich bin immer pünktlich. Das ist eine Stärke. Wow. Hat jetzt auch nicht jeder vielleicht, aber das ist eine Stärke, die wahrscheinlich behinderte Menschen eher haben. Und was mich am meisten beeindruckt hat beim Lesen des Buches, war die Kraft der Authentizität. Also es gibt Menschen mit chronischen Erkrankungen oder unsichtbaren Behinderungen, vielleicht wirst du das auch gemacht haben, die ihre Behinderung verstecken.
Mhm.
Dann, ja. Also bei dir würde ich jetzt sagen, keine Ahnung, Rollkragen.
Die ersten 30 Jahre.
Genau.
Ja, ganz und, genau. Bis oben hin voll.
Genau, so dass man bloß nicht sieht, dass man irgendwie anders aussieht und so.
Genau.
Und das ging ja immer auf deine Kosten. Na, du hast es versteckt, es hat dich beschämt. Es war aber für dich vielleicht erstmal der leichtere Weg, damit umzugehen, als ständig allen erklären zu müssen.
Na gut, ich hab's nicht anders gelernt, muss man dazu sagen. Das, also meine Eltern haben es quasi angefangen und ich habe es nie in Frage gestellt.
Genau.
Ich bin so aufgewachsen.
Du hast dann aber irgendwann gemerkt, das willst du nicht, das kannst du nicht, das raubt dir zu viel Kraft. Und dann hast du dich umentschieden. Und es gibt Menschen mit sichtbaren Behinderungen, die hatten diese Wahl nie. Das heißt, ich kann mich auf den Kopf stellen und dann bin ich halt ein Rollstuhlfahrer auf dem Kopf. So, aber ich habe halt, wenn ich den Raum betrete, ist der Rollstuhl vor mir da, quasi. Und die Strategien, die man dann entwickelt, und das wirst du vielleicht jetzt auch gemacht haben, ist, dass man versucht, so würdevoll es geht, mit der Behinderung umzugehen. Mhm. Und das ist das, was andere bewundern. Mhm. Wenn sie sagen, ich an deiner Stelle könnte das nicht. Oder ich bewundere, wie du das alles schaffst. Mhm. Früher habe ich immer gehört, dass die Leute meinen, oder gedacht, dass die Leute meinen, ich an deiner Stelle hätte mich umgebracht.
Gott.
Das kann man auch interpretieren, wenn man den Satz hört, ich an deiner Stelle könnte das nicht. Mhm. Und dann ist mir aber irgendwann klar geworden, dass wir alle irgendeine Erfahrung im Leben gemacht haben, irgendwas Traumatisches erlebt haben, irgendein Geheimnis mit uns tragen, von dem wir noch niemandem davon erzählt haben. Oder nur ganz wenigen oder engen Freunden nur oder nur die Familie weiß es oder nur der Partner, Partnerin. Weil es uns beschämt. Mhm. Und wenn Leute diesen Satz sagen, ich bewundere, wie du das alles schaffst, dann wünschen sie diese Kraft eigentlich für sich selbst, wie ihre eigene Unzulänglichkeit. Und weil, wie gesagt, wir können uns auf den, also ich kann mich auf den Kopf stellen und ich bin trotzdem behindert. Und das, was man sieht, ist einfach die Entscheidung, die ich bewusst oder unbewusst irgendwann in meinem Leben getroffen habe, mich damit zu zeigen. Mhm. Ich stelle meine Behinderung nicht zur Schau, sondern ich versuche, so würdevoll ich kann, und das kann auch eine Situation sein, ja, damit umzugehen. Es kann auch sein, dass ich heute einen schlechten Tag habe und dann damit nicht so gut umgehen kann. Und das ist nicht so, ich würde niemals sagen, dass ich geläutert bin oder aufgeklärt oder empowered. Das ist natürlich auch tagesformabhängig. Und ich lerne jeden Tag dazu. Und das ist vielleicht auch was Schönes, das auch mit der Unsicherheit der anderen leben zu lernen und zu gucken, warum tut mir das gerade weh oder warum fühle ich mich unwohl. Und das dann entweder zu thematisieren oder einen anderen Umgang, einen eigenen Umgang damit zu finden. Vielleicht als Beispiel, wo wir uns vielleicht ähneln. Ich hatte meine ganze Kindheit, Jugend, junges Erwachsenenleben, keinen Spiegel in der Wohnung.
Oh, krass.
Meine erste Freundin hat dann irgendwann die Frage gestellt, sag mal, in deiner Wohnung hängt ja gar kein Spiegel. Und ich habe das nie reflektiert, ich habe es aber auch nie gewollt. Und dann hat die gegen meinen Willen einen Spiegel in der Wohnung aufgestellt. Und selbst nachdem wir uns getrennt haben, hängt dieser Spiegel da noch. Mhm. Und ich fand es die ersten Monate schrecklich, mich im Spiegel zu sehen. Mhm. Weil es war ein ungewohnter Blick. Also wenn ich mich sehe, oder wenn ich bis zu dem Zeitpunkt sah, dann immer nur in, keine Ahnung, Schaufenstern oder im Spiegel vom Supermarkt oder was auch immer. Oder manchmal vor einer Kamera oder auf dem Bildschirm. Aber ich habe das selten als mich selber gesehen. Mhm. Ja, es war dann, ich habe halt jemanden mit Behinderungen gesehen, aber ich habe nicht realisiert, dass ich das bin. Mhm. Als dann aber dieses Spiegel im Bad hing, wurde mir erst klar, das bin ja ich. Mhm. Und ich kann das beeinflussen. Mhm. Es macht einen Unterschied, ob ich Schuhe trage oder nicht, auch wenn ich keine Schuhe brauche. Mhm. Es macht einen Unterschied, ob ich eine Mütze trage oder nicht, weil niemand wird sagen, ja, das ist der mit der Mütze, sondern alle werden trotzdem sagen, das ist der mit dem Rollstuhl. Und mir gefiel aber plötzlich Mütze tragen. Mhm. Und mir gefiel plötzlich Schuhe tragen. Und mir gefiel plötzlich Hemden tragen. Mhm. Sodass es jetzt so einen Frauen-Look gibt, Mütze, Hemd, Schuhe. Mhm. und das Das war ein Prozess.
Ja, ja, genau. Und das geht nicht von heute auf morgen.
Genau, und dann gibt es halt Leute, die halt sagen, ja, das Gegenteil von Body Shaming ist halt Body Positivity. Wir müssen unseren Körper lieben und lieben lernen und so weiter. Mhm. Und ich würde sagen, an dem Punkt bin ich noch nicht. Also meinen Körper jetzt geil zu finden, da würde ich mir, glaube ich, selber was vormachen. Aber ich bin immer in einem Punkt angekommen, wo ich sagen würde, ich finde meinen Körper okay. Und ich bin dankbar, dass er mich durchs Leben trägt, dass er mir relativ genau. wenig Sorgen bereitet, wenig Schmerzen macht, wenn ich auf ihn aufpasse. Zum Glück muss ich nicht zu sehr aufpassen. Medikamente brauche ich auch nicht so viele, gar keine. Ich brauche halt Hilfsmittel. Geräte, Brille, Rollstuhl, was auch immer. Und Assistenz. Und wenn ich das aber habe, dann bin ich zufrieden. Mhm. Auch nackt vorm Spiegel. Und aber ich muss mich nicht geil finden.
Das ist ja das ganze Thema Body Neutrality, also genau. Body Neutralität. Also Body Positivity, ja, ne, finde deinen Körper schön, liebe dich so wie du bist, das sag ich ja auch, aber nimm dich erstmal so an, wie du bist. Also du musst es ja nicht unbedingt lieben, aber nimm es so
das
an.
Das kann halt auch Druck erzeugen, ne? Wenn man natürlich. Sagt, du musst dich lieben. Nee, muss ich nicht. Ich muss auch keinen Sport machen.
Da sind wir wieder. Was würdest du anderen Menschen mit Behinderung raten, die noch nicht da sind, wo du jetzt schon bist und immer noch kämpfen, zu sich zu stehen?
Du schuldest niemandem deine Diagnose. Mhm. Also es ist dein gutes Recht, das nicht zu erzählen. Ich empfehle, das nicht in der Vorstellung, in der Begrüßung ungefragt zu erwähnen. Man kann andere Eigenschaften hervorheben, sowas wie, hallo, ich bin Max, ich komme aus München. Ja, das ist was anderes, als zu sagen, hallo, ich bin Max und ich habe Spina Bifida. Das, glaube ich, kann man einfach auch mal üben, so für sich selbst. Wie fühl ich mich dabei, wenn ich das mache? Und den anderen Gedanken, den ich, glaube ich, viel früher gerne gelernt hätte, sind so Floskeln, die wir selber auch gebrauchen. Also es gibt zum Beispiel diese Floskel, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken. Mhm. Wir müssen Vorurteile abbauen, wir müssen Ängste beseitigen. Mhm. Und damit legitimieren wir Vorurteile, Ängste und Barrieren im Kopf. Mhm. Und ich glaube, dass niemand, der nicht behindert ist, das Recht hat, aufgeklärt zu werden über Behinderung. Niemand ohne Behinderung hat das Recht, dass andere ihm die Ängste beseitigen. Mhm. Sondern das, was am effizientesten funktioniert im Sinne der Aufklärung, also Ängste abzubauen, Berührungsängste abzubauen, Barrieren im Kopf abzubauen, ist immer erst die Begegnung. Es ist nicht die Aufklärung. Und ja, die Offenheit muss natürlich gegeben sein, aber es ist auch das gute Recht von nicht behinderten Menschen zu sagen, ey, Raul mag ich nicht. Ich will nicht. Also ich habe auch als behinderter Mensch das Recht, auf Leute zu treffen, die mich nicht mögen. Das ist das Leben. Ne? Das Leben ist kein Wunschkonzert und das Leben ist gefährlich. Und wir haben aber sehr große Möglichkeiten, anderer Leute Einstellungen zu ändern und die auch gerne ihre Einstellung geändert bekommen, wenn wir einander begegnen. Mhm. Wenn wir aber das immer in diesem Theoretischen belassen und quasi erst aufklären wollen, bevor wir überhaupt einen Aufzug bauen, dann funktioniert das nicht. Es wird niemals Jürgen Dusel, der Bundesbehindertenbeauftragte Deutschlands, auf den Balkon schreiten und sagen, ah, jetzt haben wir genug aufgeklärt, lass uns jetzt Barrieren abbauen. Das wird einfach nicht passieren. Das heißt, dieser Satz, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken, ist konsequenzlos. Alle nicken, alle klatschen. Der Satz ist ja im Grunde nicht falsch, aber er beantwortet nicht die Frage, was soll ich als nächstes tun?
Er ist quasi wie so ein Lippenbekenntnis.
Genau.
Also ich sag so, ja, das genau, wir sollten das und das tun, warum leben wir?
Genau.
Dann nicht lang schnacken, so einfach machen, genau. Ist ja so ein Hamburger Spruch.
Und deswegen ist es halt so wichtig, dass wir erst darüber nachdenken, wo scheitern eigentlich Begegnungen? Also warum gibt es so wenig behinderte Kinder auf Spielplätzen oder in Kindergärten, in Schulen? Und dann gibt es Pädagoginnen, die sagen, für behinderte Kinder sind wir hier nicht ausgebildet. Und die einzige Antwort, die es darauf geben sollte, ist die Antwort, Eltern behinderter Kinder hatten vorher auch keine Ausbildung. Es ist anmaßend. Es ist wirklich anmaßend und dreist, erst eine Ausbildung zu verlangen. Wenn in deiner Kita ein Kind mit Behinderung ist, dann sollst du alle Möglichkeiten bekommen, dich fortzubilden in dem Moment. Aber darauf zu warten, vorher alles gelernt zu haben, bevor du überhaupt mit einem behinderten Kind interagierst, ist anmaßend. Du kannst auch kein Farsi und hast trotzdem persische Kinder in deiner Klasse. Also das ist wirklich problematisch.
Und vor allen Dingen lädt es da wieder auch nochmal ein zu diesem Perspektivwechsel. Und welche Ängste haben wir? Warum? Warum habe ich diese Ängste, da in diesen Kontakt, in diesen Austausch zu treten? Warum will ich das vielleicht nicht? Und dann zu sagen, so, hey, eigentlich diese inklusive Welt, dass wir alle miteinander leben, in meinen Augen macht es die Welt einfach bunter und vielfältiger und lebens- und liebenswerter, wenn wir alle ein Teil dieser Gesellschaft sind.
Das geht für mich so ein bisschen in diese Kategorie magisches Denken. Also deswegen bin ich also ein bisschen kritisch, was das angeht, oder skeptisch, weil eine bunte Welt muss nicht besser sein. Und ich möchte nicht, dass behinderte Menschen nur dann eingeladen sind, wenn danach alle profitieren. Ah, okay. Ich möchte, dass behinderte Menschen auch eingeladen sind, wenn es gerade keinen Gewinn macht.
Das stimmt. Ja, ja, auf jeden Fall.
Oder auch wenn sie anstrengend sind. Weil ehrlich gesagt, die meisten Menschen, die ich anstrengend finde, haben keine Behinderung. Und die dürfen ja auch Bus fahren. Ja, oder die treffe ich auch in der Kita.
So, und, oh Gott, ja.
Und letztendlich immer nur die Behinderten dann willkommen zu heißen oder die mit Migrationshintergrund oder die mit, keine Ahnung, die Queeren, wenn wir alle davon lernen. Ehrlich gesagt, nee.
Behinderte Menschen, das meinte ich auch gar nicht. Ich meinte einfach nur so generell, ganz egal, wie du bist.
Wir haben genauso das Recht, nur 90% zu leisten, genau. So wie die meisten Menschen wahrscheinlich nicht 100% permanent geben, haben wir genauso das Recht darauf. Und wir müssen nicht überperformen. Wir sind nicht verantwortlich für die Kreativität in einer Klasse, in einem Unternehmen, für die Vielfalt und so. Und wir sind auch nicht verantwortlich, andere Menschen die Ängste zu nehmen. Das können wir nur jeder für sich selbst. Ich habe auch Angst vor Dingen. Das bringt nichts, ein YouTube-Video dazu zu sehen, wenn ich Angst vor Spinnen habe. Und wahrscheinlich, ehrlich gesagt, und so hart es klingt, Konfrontation. Wahrscheinlich ist das Einzige, was meine Angst vor Spinnen beseitigen würde. Oder Flugangst. Ja, also wahrscheinlich ist mal geflogen zu sein therapeutischer, als ein YouTube-Video dazu zu gucken.
Auch diese, also das ist ja so ein bisschen auch quasi diese Story of my life, als ich diese ganzen Ängste hatte, also sozusagen mich versteckt habe hinter meinem Rollkragen und dann irgendwann, ich hatte ja einen so einen Moment damals in San Francisco, als ich da mein Hauptpraktikum gemacht habe, da habe ich tolle Menschen kennengelernt, die haben mich dann mal zu so einer Poolparty oder so einer Gartenparty eingeladen und da war ein Whirlpool und da haben sie gesagt, hey, nee, komm doch ne mit rein und so und ich habe mich da noch gar nicht, ich hatte einen Badeanzug mit, aber auch mein Badeanzug hatte einen Rollkragen. Und ich habe mich noch nie denen so irgendwie gezeigt mit den ganzen Leberflecken an den Beinen und so. Und ich hatte tierische Angst vor deren Reaktion. Und dann habe ich gedacht, aber hey, ganz ehrlich, wann hast du nochmal die Chance jetzt hier irgendwie in San Francisco, mach es jetzt. Das war sozusagen mein Mutausbruch, den ich dann hatte, bin dann in diesen Whirlpool rein. Und was soll ich dir sagen? Die Leute haben geguckt. Aber nicht wegen der Leberflecke, sondern wegen... Also der Spruch war, why are you wearing a turtleneck in the hot tub? Warum trägst du einen Rollkragen im Whirlpool? Mhm. So, und das war der Moment, wo ich dann gemerkt habe, dass es mein Denken ist, dass es meine Ängste sind. Und das gilt ja sowohl für behinderte als auch nicht behinderte Menschen, für Menschen, die eine Besonderheit haben oder was auch immer, also eine äußerlich erkennbar anders sind oder halt nicht. Alles, was wir denken, hat quasi den Ursprung, die Ängste, die Ablehnung hat den Ursprung in uns. Und ich würde dann auch immer nochmal die Leute, die vielleicht irgendwie Angst haben vor irgendwas, also zum Beispiel auch vor dem Kontakt mit Behinderten oder vor dem Kontakt, warum möchte ich nicht irgendwie, was auch immer, zu gucken, warum ist das so? Also wovor haben sie eigentlich selber Angst? Und wenn man da, also wenn man dann so offen wäre, da reinzugucken, merkt man, dass das vielleicht auch irgendwelche Sachen sind, die ich von jemandem anders gelernt und übernommen habe.
Ja, und ich glaube, was tatsächlich auch hilfreich ist, wenn ich diese Angst erkenne, sie nicht gleich zum Thema zu machen, sondern sie erstmal für sich zu behalten. Weil ganz oft passiert es auch, ich muss das mir dann Leute sagen, ne? Ja, so, ich habe ja noch nie jemanden mit Gasknochen getroffen und das ist für mich jetzt schon ungewohnt. Darf ich dir jetzt die Hand geben, ja oder nein? Und dann fühlen sich die Leute danach nicht besser, wenn ich sage, ja, du darfst mir die Hand geben. Sondern dann sind die teilweise auch beschämt, weil sie
gezögert haben.
Oder auch, weil sie ihre Angst so geäußert haben.
Und interessant.
Ich glaube, jedenfalls kann ich das für mich sagen, einfach diese Angst spüren, ja, beobachten, wie machen das andere und dann einfach nachmachen. Aber du musst jetzt nicht, und das ist auch awkward für mich, ehrlich gesagt, du musst jetzt nicht mir die ganze Zeit deine Angst erzählen.
Naja, genau.
Ich bin nicht dein Therapeut. So, und ehrlich gesagt, ich habe Freunde, die mir dann Jahre später erzählt haben, wovor sie Angst hatten, als sie mich trafen. Das ist was anderes. Als Kennenlernfrage ist es einfach nie gut, sich aufklären zu lassen, wie man mit behinderten Menschen umgeht oder was für eine Diagnose jemand hat. Das ist einfach keine gute Kennenlernfrage. Aber es ist eine okaye Frage, wenn man sie irgendwann fragt. Das ist wirklich eher so eine Frage des Timings.
Naja, genau. Lieber Raoul, unsere Zeit neigt sich leider schon dem Ende zu. Ich merke, wir hätten noch, also mir fallen noch sehr viele Themen ein, die man ja noch besprechen können. Bevor ich aber zu meiner Rubrik kurz und knackig komme, wo können die ZuhörerInnen mehr über dich erfahren oder mit dir in Kontakt treten oder zum Beispiel deine Bücher? Weil du hast ja auch 2 Bücher geschrieben, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, aber also es ist 4. Ein Kinderbuch, 4 sogar schon, siehst du. Wo können Menschen sozusagen etwas über dich und deine Bücher mehr über dich erfahren?
Also auf meiner Website raoul.de, aber auch auf Instagram, LinkedIn und so weiter. Und ich habe einen wöchentlichen Newsletter, Sent from My Wheelchair heißt der. Kann man auch über meine Website erreichen. Und in meinem Podcast im Aufzug, der alle 2 Wochen erscheint, wo ich mit KünstlerInnen, AktivistInnen, Menschen, die ich spannend finde, 1 bis 2 Stunden plauder. Und das sind so meine Arbeiten. Ich arbeite aber auch in einer Organisation, den Sozialhelden, ein Verein, der sich für die Rechte behinderter Menschen einsetzt. Und den findet man unter sozialhelden.com.
Und all diese Links werdet ihr natürlich in den Shownotes und auf der Landingpage überall finden. Und damit, lieber Raoul, kommen wir jetzt zu meiner Kategorie kurz und knackig. Ich lese Satzanfänge vor und du vollendest sie, okay?
Okay.
Der dümmste, blödeste Spruch, der mir im Leben begegnet ist, ist.
Beim Kennenlernen auf einer Veranstaltung kannst du Sex haben.
Gott, das ist ja auch nochmal, am besten noch nicht mal den Namen. Ja. Wow,
das ist wirklich krass. Ich habe dann geantwortet, ja, aber nicht mit Ihnen.
Sehr geile Antwort. Und auch nicht jetzt gerade.
Ja, ja.
Auf einer Veranstaltung. Also ganz ehrlich, also wie übergriffig das ist. Das ist unfassbar.
Aber ich verstehe, wo das herkommt. Aber es ist einfach total unangebracht. Also würde ich einfach, niemand sollte diese Frage beantworten müssen, bevor er seinen Namen gesagt hat.
Von anderen Menschen wünsche ich mir,
dass sie Betroffenen glauben.
Ja, ah, super. Und der letzte Satz, ich bin stolz.
Das ist wirklich eine schwierige Kategorie, zu sagen, worauf man stolz ist. Also ich bin stolz vielleicht auf Dinge, die ich selber gemacht habe, selber erreicht habe. Das sind so kleine Momente, wie du das vorhin beschrieben hast, mit dem zum ersten Mal im Badeanzug, ne? Also zum ersten Mal sich zeigen. Da gab es auch in meinem Leben mehrere Momente, an die ich mich erinnern kann, auf die ich stolz bin, mal der Raoul zu sein, der ich schon immer sein wollte und nicht der Raoul, der geschauspielert hat, um anderen zu gefallen oder um anderen nicht auf keinen Aufwand zu machen. Und da gab es zum Beispiel, fällt mir spontan ein, als ich ein neues Studium begonnen habe, ich hatte früher immer Assistenten dabei zur Uni und ich wollte aber unbedingt für dieses neue Studium am ersten Tag ich sein. Ich wollte nicht jemanden dabei haben müssen. Ich wollte gucken, was schaffst du hier allein? Und dann stand ich vor einer verschlossenen Tür und ich wusste nicht, wie ich reinkomme. Und es ist mir super schwer gefallen, fremde Menschen um Hilfe zu bitten, mir diese Tür aufzumachen. Und dann habe ich es aber gemacht. Und das war für die Person wahrscheinlich überhaupt kein Thema. Die hat sich, wird sich wahrscheinlich auch nicht daran erinnern. Aber für mich hat sie wirklich eine Welt aufgemacht, also wirklich auch physisch, ja, eine Welt aufgemacht. Und zwar die Welt in einem Studium des Design Thinkings, wo ich beim Durchschreiten dieser Tür wirklich ganz bewusst die Entscheidung getroffen habe, ab jetzt verstellst du dich nicht mehr. Die Kommilitoninnen kannten mich alle nicht. Für die war das auch keine Überraschung, sondern die haben halt einen anderen Raue kennengelernt. Und zwar wahrscheinlich den authentischeren Raue. Und darauf bin ich echt stolz. Und ich wünsche jedem diese Erfahrung gemacht zu haben. Und ich, wenn man mich fragt, wie alt warst du da? Lass mich kurz nachdenken. 27.
Und das sagt mir auch wieder, ich meine, ich war ja auch erst irgendwie 30, als ich meinen Rollkragen weggelassen habe, das erste Mal. Es ist nie zu spät, ersten Schritt oder sagt man im Rollstuhl den ersten Schub,
ja,
in sein neues Leben zu machen. Und das alles, was wir dafür brauchen, ist halt sozusagen dieser eine Moment Mut, dieser eine Moment, wo unser Wollen stärker ist als unsere Angst.
Wir haben alle unsere eigenen Geschwindigkeiten, weil ich mit 27 erst oder schon das gemacht habe, sollte nicht bedeuten, dass andere das jetzt auch in der Zeit geschafft haben sollten, sondern jeder hat sein eigenes Tempo und hat auch andere Bedingungen, unter denen er oder sie startet oder ist. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, im Austausch zu sein mit anderen Betroffenen und sich auch Dinge abzugucken. Ganz viel von Menschen mit Muskelschwund gelernt, viel mehr, als ich von Menschen mit meiner Diagnose gelernt habe. Und es gibt viel mehr Verbindendes in der Community der behinderten Menschen, als wir glauben. Man muss nicht die gleiche Diagnose haben, um das nachvollziehen zu können.
Ja, super. Wow, Raul, was für ein Gespräch. Du hast so viele Denkweisen auf den Kopf gestellt, von der Sprache, die wir verwenden, bis hin zu der Frage, wer eigentlich von Inklusion profitiert. Und ich nehme aus diesem Gespräch mit, Inklusion ist kein Charity-Projekt, sondern macht unser aller Leben einfach reicher. Und dass wir alle, ob mit oder ohne Behinderung, das Recht darauf haben, zu sein, wer wir sind, uns nicht erklären müssen. Und das Recht haben, in einer Gesellschaft zu leben, die jeden Menschen als selbstverständlichen Teil sieht. Und wenn ihr mehr von Raul hören wollt, schaut unbedingt bei seinen Büchern vorbei, auf seiner Webseite, bei den Sozialhelden. An euch da draußen, ihr Lieben, ich bin wahnsinnig gespannt, welcher Moment in diesem Gespräch hat euch am meisten zum Nachdenken gebracht. Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare oder auf Instagram. Dann natürlich abonniert meinen Podcast Hautkultur, ich bin ich, und das ist gut so, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. In der nächsten Folge sprechen wir mit Selina Bischoff und ich kann euch sagen, es wird musikalisch und wieder sehr inspirierend. Und bis dahin nochmal ganz lieben Dank, lieber Raul.
Sehr gern.
Und an dich da draußen, bleibt authentisch, bleibt mutig und denk daran, du bist genauso richtig, wie du bist. Ciao.
Tschüss.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn du keine Episode mehr verpassen möchtest und mehr über mich, meine Musik und Empowerment erfahren möchtest, lade ich dich recht herzlich zu meinen Nané-News ein. Geh dafür einfach auf nané-music.com und ich schenke dir einen Song meiner neuesten CD. Und wenn du eine Frage auf dem Herzen hast, rund um das Thema Selbstbewusstsein, Body Positivity oder Empowerment, schicke mir gern deine Nachricht per E-Mail an nané@nané-music.com. In diesem Sinne, bleib body positive und ganz du selbst. Deine Nané.